Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Werkverträge in großen Schlachthöfen sollen bald der Vergangenheit angehören und auch die Unterbringung von Beschäftigten, meist aus östlichen EU-Ländern, die soll verbessert werden. Das entsprechende Gesetz dazu wurde bereits im Bundestag beraten. Doch was es nicht regelt, ist die Unterbringung von Leihbeschäftigten, die in den Niederlanden arbeiten, dann aber in Nordrhein-Westfalen wohnen. Dieses Schlupfloch, das lassen wir uns heute erklären. Und die Start-up-Schmiede Rocket Internet zieht sich von der Börse zurück. Schätzungsweise etwa 100 Digitalwährungen gibt es. Die bekannteste ist wohl der Bitcoin oder die von Facebook geplante Libra. Es ist eine spezielle Welt, in die wohl noch die wenigsten eingestiegen sind. Und es ist eine Welt, die kaum reguliert ist. Die EU-Kommission will das ändern. Sie plant ein Regelwerk. Wer eine Kryptowährung in der EU anbietet, der braucht dafür künftig etwa die Genehmigung einer nationalen Behörde. Was noch vorgesehen ist, Peter Kapern informiert aus Brüssel.
Bei einer Sache, da ist sich Valdis Dombrovskis, der Vizepräsident der EU-Kommission, ganz sicher, nämlich, dass die Zukunft der Finanzdienstleistungen digital sein wird. Das sagte Dombrovskis bei der Vorstellung einer umfassenden EU-Strategie für digitale Finanzen. Ziel dieser Strategie ist es, nach Auskunft der Kommission, die Chancen, die in der Digitalisierung der Finanzdienstleistungen stecken, zu nutzen, gleichzeitig aber die damit einhergehenden Risiken für Verbraucher und Investoren in der EU zu minimieren. Im Zentrum dieser Strategie steht die Verordnung über die Regulierung der Kryptomärkte. Anders als mancher EU-Finanzminister will die Kommission Kryptowährungen nicht verbieten, sondern regulieren, um die Risiken einzuhegen. Besitzer von Kryptowährungen sollen gesetzlich verbriefte Rechte gegenüber Händlern, Emittenten und Anbietern solcher Werte erhalten. Diese müssen zudem bestimmte Eigenkapitalanforderungen erfüllen und für Kunden ein obligatorisches Beschwerdeverfahren anbieten. Doch das, so Dombrovskis, sei noch nicht alles.
There are special rules for global stablecoins, such as Facebook's Libra.
Für Emittenten sogenannter globaler Stablecoins wie die Facebook-Währung Libra, also von weltweit gehandelten Kryptowerten, die mit Vermögenswerten hinterlegt sind, sollen spezielle Regeln gelten, so der Kommissionsvize. Sie müssen breiter gefasste Anforderungen erfüllen, weil die Zahl der Nutzer solcher Stablecoins potenziell so groß werden könnte, dass sie ein Risiko für die Finanzstabilität darstellen könnte. Besitzer von Stablecoins erhalten deshalb das Recht, ihre Werte jederzeit beim Emittenten 1:1 gegen eine nicht virtuelle Währung umtauschen zu können. Sollte zudem ein Emittent seine Dienste einstellen, wäre er gesetzlich verpflichtet, alle Erlöse an die Besitzer der Stablecoins auszuschütten. Außerdem werden Stablecoins den Anti-Geldwäsche-Regelungen unterworfen, da ihnen von Kritikern nachgesagt wird, sie seien die harte Währung der organisierten Kriminalität. Ein Vorhaben, das Markus Ferber, Finanzmarktexperte der CSU im Europaparlament, ausdrücklich begrüßt.
Wer sich in diesem Bereich tummeln will, muss auch nachweisen, dass er sich an geltendes Recht halten will.
Die EU-Kommission will außerdem der Vollendung der Kapitalmarktunion neuen Schwung verleihen. In den vergangenen 5 Jahren habe die EU auf diesem Feld bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Aber, so Valdis Dombrovskis,
now we need to go further still.
Jetzt müssen wir noch weitergehen, um die Finanzmärkte in Europa zu stimulieren. Wir brauchen mehr Finanzierungsoptionen für Start-ups und großen Unternehmen soll dabei geholfen werden, dafür zu sorgen, dass Europäer mehr Möglichkeiten bekommen, sicher für ihre Zukunft zu investieren. Bislang, so der Kommissionsvize, seien die Finanzmärkte in der EU noch zu wenig integriert. Um das zu ändern, sollen unter anderem potenzielle Investoren grenzüberschreitend leichter an die Daten jener Unternehmen kommen, in die sie investieren wollen. Außerdem soll der Investorenschutz bei grenzüberschreitenden Investments verbessert werden.
Aus Brüssel Peter Kapern. Vor 5 Jahren ist der Abgasbetrug bei VW Dieselautos aufgeflogen. Der damalige Konzernvorstand Martin Winterkorn trat kurz darauf zurück und muss sich dafür auch vor Gericht verantworten. Und zwar nicht nur wegen Betrugs, sondern auch wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Silke Hane informiert.
Bei der Marktmanipulation geht es um die Frage, wurden die Anlegerinnen und Anleger an der Börse zu spät über die sich abzeichnenden Strafen informiert? Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Das Landgericht Braunschweig ließ die Anklage heute unverändert zur Hauptverhandlung zu. Demnach soll Winterkorn sowohl von der illegalen Abschalteinrichtung als auch von sich abzeichnenden erheblichen finanziellen Risiken gewusst haben, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Diese Informationen soll er vorsätzlich zurückgehalten haben. Aufgeflogen war der Skandal am 18. September 2015 durch amerikanische Umweltbehörden. Volkswagen informierte die Börsen erst 4 Tage später. Damit soll Winterkorn seine Pflichten verletzt haben. Nach dem Wertpapierhandelsgesetz sind die Vorstände börsennotierter Unternehmen verpflichtet, kursrelevante Ereignisse unverzüglich nach Bekanntwerden als Ad-hoc-Mitteilungen zu veröffentlichen. Winterkorn ließ den Vorwurf über seinen Strafverteidiger zurückweisen. Der Sachverhalt sei kompliziert, die entsprechenden kapitalmarktrechtlichen Fragen in weiten Teilen streitig, so der Anwalt.
In jedem zweiten EU-Land gibt es inzwischen Corona-Risikogebiete. Für den einen oder die andere heißt das, die Herbstferien, die werden doch zu Hause verbracht. Reisen werden storniert. Die Corona-Krise ist auch eine Herausforderung für den Verbraucherschutz. Aber eine Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands zeigt nun, jeder Fünfte sieht seine Interessen nicht gut geschützt. Anja Nils.
Sabine Karzburg aus Berlin hatte sich im Januar noch gefreut, dass sie gemeinsam mit 3 Freundinnen Karten für eine Comedy-Veranstaltung ergattert hatte, die eigentlich im September stattfinden sollte. Wegen Corona wurde nun abgesagt.
Habe ich mich versucht, mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen, beziehungsweise mit dem Portal, wo ich die Karten gekauft habe. Telefonisch war das nicht möglich, also habe ich eine E-Mail geschrieben und seitdem bekomme ich nur immer die Antwort, ja, wir kümmern uns um ihr Anliegen und mehr aber nicht. Also ich erfahre nicht, ob ich das Geld vielleicht mal wieder kriege. Sie bieten mir auch keinen Gutschein oder sonst irgendwas an.
Kein Einzelfall, so der Verbraucherzentrale Bundesverband. Besonders die Vielzahl ausgefallener Flüge sei für die Kunden immer wieder mit Ärger verbunden, so Klaus Müller vom VZBV.
Bis heute gibt es Beschwerden, dass sich Reisebüros nicht mit der kompletten Erstattung bei den Verbrauchern zurückgemeldet haben. Insofern hält das Thema leider an.
Dem Thema Verbraucherschutz müsse gerade jetzt ein größerer Stellenwert eingeräumt werden, so Müller. Für mehr als 90% der Befragten trägt der Verbraucherschutz nämlich entscheidend zur persönlichen Sicherheit bei. Aber 71% der Menschen haben diesbezüglich kein Vertrauen in die Politik.
Obwohl die Bundesregierung im Rahmen der Corona-Krise insgesamt gutes Vertrauen genießt, sehen wir, dass im Bereich des Verbraucherschutzes noch Handlungsbedarf besteht. Das korrespondiert mit der Erfahrung, dass jetzt immer mehr Menschen durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit weniger Geld in der Tasche haben und dass wir deshalb einen Rettungsschirm für Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen.
Verlangte Vorauszahlungen bei Flügen, Reisen und Veranstaltungen müssten zum Beispiel unterbunden werden, weil auch im übrigen Geschäftsleben erst nach erhaltener Leistung gezahlt würde, so Müller. Aber es gäbe auch weiteren Handlungsbedarf.
Es geht auch um das Thema Inkassogebühren. Hier muss die Bundesregierung mutiger als ihrem bisherigen Gesetzentwurf diese Kosten drücken und dafür sorgen, dass dieses moderne Raubrittertum endlich beendet wird an der Stelle.
Besonders dringend sei eine Verbesserung des Verbraucherschutzes, wenn es um Internet und Digitalisierung geht. Viele Menschen arbeiten inzwischen digital von zu Hause aus. Das Internet wird wesentlich stärker genutzt als früher. Fallstricke habe es dabei schon immer gegeben, so Klaus Müller, aber
neu dazu kamen, wenn Menschen versucht haben, neue Jobs zu finden, dass hier der Missbrauch von persönlichen Daten bei der Jobsuche gemeldet wurde. Anbieter haben versucht, Bankeröffnungsdaten im Videoidentverfahren Informationen abzugreifen.
Und deshalb sei es gerade jetzt im Angesicht der Corona-Krise wichtig, dass Verbraucher sich wenigstens in ihren Verbraucherrechten sicher und unterstützt fühlen. Die Politik sollte die Krise als Chance nutzen, um diesbezüglich Vertrauen zu schaffen. Denn ohne Vertrauen bliebe der gewünschte Konjunkturimpuls aus, so der VZBV.
Und wir haben es gehört, auch die Kurzarbeit verunsichere die Menschen. 5,6 Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Das sind die aktuellsten Zahlen für Juli. Der Bund, der lässt sich das Milliarden kosten. Dass einige das Geld aber auch zu Unrecht kassieren, das hatte die Bundesagentur für Arbeit schon früh deutlich gemacht. Und jetzt gibt es konkrete Zahlen. Volker Findhammer.
Bereits nach der Finanzkrise 2009, als das Instrument der Kurzarbeit erstmals flächendeckend eingesetzt wurde, um Mitarbeiter in der Krise nicht entlassen zu müssen, kam es zu Betrugsfällen. 1500 Fälle wurden damals an die Staatsanwaltschaften zur Verfolgung weitergeleitet. Das waren 1,4% aller Anträge insgesamt. Jedoch haben damals nur 60.000 Unternehmen überhaupt Kurzarbeit für die Beschäftigten beantragt. Das sieht in der aktuellen Corona-Krise anders aus. Allein bis Mitte April hatten 725.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Und mit Betrugsversuchen und Täuschungen sei auch diesmal zu rechnen gewesen, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, im Deutschlandfunk.
Ja, natürlich gibt es die Gefahr von Mitnahmeeffekten. Da muss man überhaupt nicht drüber reden.
Bis August wurden von der Bundesagentur 2.100 Fälle erfasst, die auf möglichen Leistungsmissbrauch hindeuten, heißt es in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag. Ein konkreter Verdacht auf Leistungsmissbrauch liege derzeit nur in 21 Fällen vor, erklärt das Sozialministerium. Der finanzielle Schaden wird auf 6,3 Millionen Euro taxiert. Bei Gesamtausgaben von 8,1 Milliarden bis Ende August entspricht das einer Quote von 0,8%. Aber das ist mit Sicherheit nur ein Zwischenergebnis. Allein in der Bundesagentur für Arbeit sind bundesweit mehr als 6.000 Mitarbeiter mit der Bearbeitung und Überprüfung der Anträge auf Kurzarbeitergeld beschäftigt.
Volker Findhammer berichtete. Die Corona-Krise prägt dieses Jahr. Kaum Folgen lassen sich jedoch für den Immobilienmarkt beobachten. Häuser und Wohnungen sind nämlich erneut deutlich teurer geworden, im Durchschnitt um fast 7% im Frühjahr. Und diesen Preisen folgen auch die Mieten. Auskunft über die Mietentwicklung geben die Mietspiegel und die sollen nun anders erstellt werden. Panayotis Gavriles kennt die Pläne.
Mietspiegel, sie sollen rechtssicherer und zuverlässiger werden. Dabei sind Mietspiegel wichtig, um die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln. Denn so werden Mieterhöhungen begründet und die zulässige Miete bestimmt in einem Gebiet mit angespannter Wohnungslage, in dem die Mietpreisbremse gilt. Doch Mietspiegel variieren in ihrer Aussagekraft und jede Gemeinde entscheidet selbst, ob sie eine solche Statistik erhebt oder nicht. Deshalb gibt es sie auch nicht überall, besonders kleinere Städte haben keine. Dabei werden die jetzigen Mietspiegel nicht selten kritisiert, auch von Gerichten. Häufiger Streitpunkt dabei, ist der Mietspiegel überhaupt nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden? Denn klar ist, gute Mietspiegel brauchen auch eine gute Datengrundlage. Ein zentraler Punkt der nun vorgelegten Vorschläge aus dem Justizministerium und dem Bauministerium: Wer vermietet, soll verpflichtet werden, Behörden zu informieren. Das soll auch für diejenigen gelten, die mieten. Dabei geht es um Angaben zum Mietverhältnis oder zu Merkmalen der Wohnung. Zudem sollen Behörden einfacher auf Daten zugreifen können. Dabei geht es zum Beispiel um Daten aus dem Melderegister oder um Angaben zu Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern, die aus Daten zur Grundsteuer ersichtlich sind. Und liegt ein qualifizierter Mietspiegel vor, darf die Miete nur auf Grundlage dieses Mietspiegels erhöht werden oder auf Grundlage eines Expertengutachtens. Bisher ist es so, dass Vermieterinnen und Vermieter sich auch auf Vergleichswohnungen beziehen können. Das soll zukünftig nicht mehr möglich sein. Erkennen Behörden, Interessenvertreter der Vermieter und der Mieter einen Mietspiegel als qualifiziert an, dann wird vermutet, so heißt es, dass er wissenschaftlichen Grundsätzen entspreche. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte dem Deutschlandfunk auf Nachfrage, man wolle mit den Vorschlägen Mindeststandards für qualifizierte Mietspiegel festlegen und die Wirkung anerkannter Mietspiegel sichern. Zugleich sollen, so Lambrecht weiter, klare Anreize für Kommunen geschaffen werden, qualifizierte und einfache Mietspiegel zu erstellen und vorzuschreiben. Bis Ende Oktober können alle Seiten Stellung dazu nehmen. Anschließend befassen sich Kabinett und Bundestag mit den geplanten Änderungen.
Panayotis Gavriles. Razzien in der Fleischwirtschaft, über die haben wir gestern berichtet. Es ging um illegal eingeschleuste Beschäftigte aus Osteuropa. Die Probleme sind bekannt, doch zumindest was die Werksverträge und auch die Unterbringung angeht, da soll sich etwas ändern. Ein Gesetzentwurf ist bereits in den Bundestag eingebracht worden. Allerdings ist schon jetzt klar, eines bleibt außen vor. Und das ist die Unterbringung von Leihbeschäftigten in der niederländischen Fleischbranche, die in Kommunen in Nordrhein-Westfalen untergebracht sind. Dagegen protestiert der Verband Euregio, das ist ein Zusammenschluss aus Kommunen und Behörden, und mit dem Geschäftsführer Sjaak Kamps konnte ich sprechen. Herr Kamps, wie sind denn Leihbeschäftigte aus den Niederlanden in NRW untergebracht?
Das ist eine interessante Frage, das ist unterschiedlich. Man muss natürlich erst gucken, wie sind die Arbeitsmigranten überhaupt beschäftigt. Die meisten und auch die meisten, wo es Probleme gibt, werden entsandt über Leiharbeitsfirmen, die eigentlich alles für die Arbeitsmigranten regeln. Im Grenzraum werden viele von diesen Arbeitsmigranten dann auf der anderen Seite der Grenze untergebracht. Wenn man das jetzt vergleicht zwischen Deutschland und Niederlande, gibt es unterschiedliche Regelungen. Und es gibt einen gewissen Teil dieser Leiharbeitsfirmen, die Unterschiede in diesen Regelungen gnadenlos ausnutzen.
Inwiefern? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie wird das ausgenutzt?
In den Niederlanden zum Beispiel ist es nicht mehr erlaubt, dass automatisch auf der Gehaltsabrechnung Kosten für Unterbringung einbehalten werden. In Deutschland aber ist das immer noch erlaubt und wird das auch gemacht. Früher war das in den Niederlanden auch erlaubt, aber weil damals schon über Missstände gesprochen worden ist, hat man das geändert. Das ist ein bisschen wie bei einem Wasserbett. wenn man da drückt, dann ist auf der einen Seite das Problem weg, aber auf der anderen Seite entsteht dann genau wieder das gleiche Problem. Und das ist eigentlich, was jetzt los ist im Grenzraum, dass auf der deutschen Seite eigentlich das Problem entsteht, was früher auf der niederländischen Seite auch da war.
Das heißt, das ist dann also erlaubt, dass niederländische Leiharbeitsfirmen dann die Beschäftigten im Grenzraum auf der deutschen Seite dann sehr wohl unterbringen dürfen?
Das ist kein Problem. Unterbringen dürfen sie die. Aber die müssen natürlich dann die deutschen Bedingungen entsprechen. Das ist das eine. Und das andere ist die Kosten, die die dafür in Rechnung stellen. Die dürfen diese Kosten direkt einbehalten bei der Gehaltsabrechnung. Und das darf in den Niederlanden darf das nicht mehr.
Und wie sehen diese Unterkünfte aus? Welche Rückmeldungen haben Sie da von den verschiedenen Kommunen bekommen?
Ja, das ist unterschiedlich. Bei uns im Grenzraum sind zum Beispiel vor allem Emmerich, Kahnburg und Goch betroffen. Und es gibt Leiharbeitsfirmen, die die Unterkünfte für die Arbeitsmigranten gut geregelt haben. Aber es gibt auch eine gewisse Gruppe, die leerstehende Objekte mietet, kauft und so weiter. Und da ist undeutlich, wie viele Arbeitsmigranten überhaupt untergebracht werden. Ja, die Quadratmeter, die da vorgeschrieben sind, die werden dann auf Papier werden die eingehalten. Aber in der Praxis ist das kaum nachvollziehbar.
Und ganz praktisch müssen wir uns das so vorstellen, dass die Beschäftigten nachts oder morgens dann abgeholt werden und dann über
Richtig.
Die Grenze gefahren werden.
Richtig. Und abends wieder zurück.
Jetzt ist es ja so, dass sich für Beschäftigte in der Fleischbranche in Deutschland ja einiges ändern soll. Also dass zum Beispiel auch der Wohnort den Behörden mitgeteilt wird. Das gilt aber nicht für die Beschäftigten in den Niederlanden, über die Sie gerade gesprochen haben.
Also im grenzüberschreitenden Verkehr gibt es großer Regelungsbedarf. Es ist so, dass auf der deutschen Seite die Städte und Gemeinden, die ja teilweise auch da die Aufsicht haben, um zu kontrollieren, die wissen teilweise gar nicht, wie viele Arbeitsmigranten wo wohnen. Die müssen sich ja erst innerhalb einer Periode von 3 Monaten melden beim Meldeamt und regelmäßig sind die dann schon wieder weg oder sind schon wieder neue da. Also das ist ein Punkt, das muss natürlich die deutsche Gesetzgebung regeln. Aber grenzüberschreitend muss sichergestellt werden, dass ein Informationsfluss von der Firma, wo die arbeiten, über die Zeitarbeitsfirma auch bei der deutschen Seite, bei den zuständigen Behörden ankommt.
Das ist jetzt aber im Moment noch nicht so vorgesehen.
Es gibt jetzt Informationen, das ist die Frage, aber das muss auf freiwillige Basis im Moment gemacht werden. Und es ist auch wieder die Frage des Datenschutzes. Da ist es notwendig, dass zwischen Deutschland und Niederlande Absprachen gemacht werden.
Ganz konkret, also Sie sagen, jetzt im Moment haben die Kommunen noch keine Handhabe gegen solche grenzüberschreitenden Unterbringungen. Was ließe sich denn da jetzt noch ergänzen, damit eben auch niederländische Leihbeschäftigte am Ende vernünftig untergebracht werden?
Die Kommunen müssen die Möglichkeiten haben, im Vorfeld steuern zu können, welche Objekte für Leiharbeiter offenstellen. Also im Moment ist es ja so, man kann ein Haus mieten, eine Wohnung mieten und wenn da gewohnt werden darf, darf man da Leute unterbringen. Das muss noch nicht mal gemeldet werden, dass man da auf kommunaler Ebene auf jeden Fall die Informationen bekommt und das auch steuern kann.
Sie haben ja auch einen Protestbrief an die nordrhein-westfälische Landesregierung formuliert. Haben Sie denn eine Rückmeldung bekommen, beziehungsweise welche Rückmeldung haben Sie bekommen?
Bis jetzt haben wir noch keine Rückmeldung bekommen. Wir haben das gleiche Schreiben auch an der niederländischen Regierung, am Ministerpräsidenten geschickt. Von der niederländischen Seite haben wir inzwischen eine Rückmeldung bekommen, wo auch der grenzüberschreitende Aspekt erwähnt wird. Und auch darauf hingewiesen wird, dass das aus niederländischer Sicht wichtig ist, dass man da zu vernünftigen Absprachen mit den Nachbarländern kommt.
Sagt Sjak Kamps vom Euregio-Verband. Der Onlinehändler Zalando und der Kochboxenversender HelloFresh, das sind nur 2 Unternehmen, in die Startup-Schmiede Rocket Internet investiert hat. 2007 wurde das Unternehmen in Berlin gegründet. 2014 ging Rocket Internet dann an die Frankfurter Börse. Aber der Plan, ein deutsches börsennotiertes Internetunternehmen von Welt, Trank zu werden, wie Amazon zum Beispiel, der ist nicht so richtig aufgegangen. Und Rocket Internet zieht sich nun von der Börse zurück. Warum? Sandra Pfister.
Rocket Internet will nicht mehr an der Börse sein.
Das klingt erstmal erstaunlich, denn Rocket Internet hat sich einen Namen als Start-up-Schmiede und Kapitalgeber von Unternehmen gemacht, die es oft selbst an die Börse geschafft haben, wie Zalando, HelloFresh oder Delivery Hero. Und beim Börsenstart vor 6 Jahren hörte sich Oliver Samwer, einer der Gründer, auch wirklich an, als sei er gekommen, um zu bleiben.
Für uns ist es heute ein Meilenstein, für uns ist aber heute auch erst der Beginn von einem Marathon.
Der Marathon wird jetzt zur Kurzstrecke. Warum geht Rocket Internet also? Kurz gesagt, sie können es sich leisten. Der Startup-Inkubator hat ein Luxusproblem. Er hat viele Beteiligungen längst verkauft und deshalb genug Geld in der Tasche, aber eher wenig, worin er investieren könnte. Rocket Internet braucht die Börse also nicht mehr. Sie war Oliver Samwer, dem Vorstandsvorsitzenden, aber auch sehr lästig. Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir hier so etwas Ähnliches wie am neuen Markt damals wiedererlebt haben. Da sind Leute mit vollmundigen Versprechungen an die Öffentlichkeit gegangen, wollten aber nicht richtig zuschauen lassen oder hinter die Kulissen schauen lassen, haben das Geld der Investoren genommen. Aber wir sind von dem Unternehmen selbst keine aktionärsfreundliche Haltung in den letzten Jahren gewohnt. Und die Ohrfeige kommt dann noch ganz zum Schluss.
Erst wurde die Aktie hochgejatzt, damals beim Börsenstart.
Erster Preis, Rocket Internet 42,50.
Dann dümpelte die Aktie vor sich hin. Dividenden hat das SDAX-Unternehmen nie gezahlt. Und jetzt muss Rocket Internet die Aktionäre zum Abschied nur mit weniger als der Hälfte dessen abfinden, was sie vor 6 Jahren bezahlt haben. Rocket Internet darf das, weil der Börsenwert in den vergangenen 6 Monaten sehr niedrig war. Aber der Verdacht liegt nahe, dass das Unternehmen jetzt bewusst einen Zeitpunkt zum Börsenausstieg wählt, wo es möglichst wenig für die Aktienrückkäufe bezahlen muss.
Legal ist es auf jeden Fall nach dem Buchstaben des Gesetzes, aber nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Die Aktionäre werden hier ganz ordentlich zur Kasse gebeten bzw. sind ganz ordentlich ausgenutzt worden und das merkt man sich.
Trotzdem haben sie zu 4/5 heute zugestimmt, dass Rocket Internet von der Börse genommen wird. Sie hätten ohnehin keine Chance gehabt, dagegen zu rebellieren. Oliver Samwer, der Vorstandsvorsitzende, und die Gesellschaft hinter ihm halten fast die Hälfte der Anteile.
Rocket Internet verlässt die Börse und wer an der Börse in Frankfurt bleibt, zumindest noch in den nächsten Minuten, das ist die Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, welche weiteren Reaktionen gibt es denn auf den Rückzug von Rocket Internet?
Ich habe mit Händlern hier an der Börse gesprochen. Der eine spricht von einer Riesensauerei, weil die Anleger über den Tisch gezogen worden sind. Ein anderer zählt auf, was den Anlegern alles zugemutet wurde. Also die Kursentwicklung so wörtlich unter aller Sau. Für Anleger gab es keine Dividende. Da werden wirklich Erinnerungen an den neuen Markt wach. Kurz, viele sind ziemlich verärgert, was da passiert ist. Die Aktien von Rocket Internet sind heute dennoch leicht im Plus.
VW zahlt in Brasilien wegen Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur eine Entschädigung. Worum geht es genau?
Ja, es gibt eine Studie der Uni in Bielefeld. Danach hat der VW-Werkschutz an brasilianischen Standorten Oppositionsaktivitäten von Beschäftigten überwacht, hat die Verhaftung von Mitarbeitern und die Misshandlungen von Beschäftigten erleichtert. Es soll auch sowas wie eine schwarze Liste gegeben haben. VW hat nun diese Studie in Auftrag gegeben und will auf die damaligen Opfer zugehen.
Der IFO-Index steigt erneut und mit ihm der DAX?
Nicht ganz. Es gibt keinen klaren Trend. Der DAX kann sich zwar von seinem Tagestief erholen, steht aber jetzt im Minus 0,3% im Minus bei 12.606 Punkten.
Der Gründer des Modeherstellers Gary Weber, Gerhard Weber, ist tot, auch an der Börse ein bekannter Mann.
Es ist ein bekannter Mann. Das 1989 war der Börsengang. Gary Weber, also das Unternehmen, war zeitweise im SDAX und im MDAX gelistet. Wie viele in der Branche hatte der Modekonzern aber irgendwann mit großen Problemen zu kämpfen. Da gab es viele Gründe. Neue Trends in der Branche hat man nicht oder zu spät gesehen. Man hat die Kosten ein bisschen aus dem Blick verloren. Der Bau eines neuen Logistikzentrums soll zu groß und soll zu teuer gewesen sein. Im Januar 2019 dann der Insolvenzantrag. Alle Altaktionäre mussten entschädigungslos aus dem Unternehmen ausscheiden. Und da gehört auch der Mitfirmengründer Gerhard Weber dazu.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold zum Schluss.
Der Euro mit kostet 1,1644 $. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,52 auf minus 0,53%. Und die Feinunze Gold kostet 1.863,78 $.
Und das war Claudia Werle mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgen jetzt die Nachrichten um 17:30 und anschließend dann die Sendung Kultur heute dann mit meiner Kollegin Enne Seidel. Mein Name ist Dina Fründrich. Ich danke fürs Zuhören.